Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Was führt sie zu mir? So geht's oft los, wenn du beim Arzt bist, um dich untersuchen zu lassen. Und du erzählst ihm dann so von deinen Beschwerden und der Arzt, der fragt dann weiter, ja, wie lange haben sie die Beschwerden schon und wurde da schon was unternommen? Gibt's vielleicht in ihrer Familie schon auch Erfahrung mit ähnlichen Beschwerden? Und so stellt er eine Frage nach der anderen, um einfach so Schritt für Schritt mal so rauszugehen, ja, was ist es, um einfach eine gute Diagnose stellen zu können. Und darum 5 Fragen zum Einstieg in den heutigen Herzcheck. Wir machen mal miteinander so einen Schnelltest. So einen Schnelltest, um mal zu schauen, ob die Diagnose Stolz bei dir vielleicht zutreffen könnte. 5 Fragen, 5 Finger. Und du kannst bei jedem Ja als Antwort so einfach einen Finger verstecken, so ganz heimlich, bei dir natürlich so. Bei jedem Ja einfach so verstecken und dann schauen wir mal, was rauskommt, okay? Dann legen wir mal los im Stolz-Testzentrum. Erste Frage. Wirst du neidisch oder kritisch, wenn andere Menschen gelobt und gefeiert werden und du nicht? Fällt es dir schwer, einen Fehler einzugestehen und um Entschuldigung zu bitten? Machst du dir öfters Gedanken über dein Äußeres? Ärgert es dich, wenn andere Menschen nicht sehen, was du alles leistest? Glaubst du, dass du eigentlich schon ein ganz guter Mensch bist? Also irgendwie schon ein bisschen besser als andere, oder? Und wie sieht's bei dir aus? Hast du noch alle 5 Finger? Also 5-mal Nein? Dann bist du richtig, aber so richtig stolz. Dein Problem ist nur, du weißt es noch nicht. Wenn du 5-mal Ja gesagt hast, klar, klare Diagnose, stolz, aber du bist ehrlich. Und wenn du so zwischen 1 und 4 Finger übrig hast, dann behaupte ich mal trotzdem, Stolz ist dein Thema. Ja, es ist ein Schnelltest. Schnelltests sind nicht immer so aussagekräftig, aber es ist ein Indiz. Und C.S. Lewis, der meinte mal, wenn du der Meinung bist, dass du kein Problem mit Stolz hast, bedeutet das, dass du in der Tat ein Problem mit Stolz hast. Und wenn du jetzt vielleicht so innerlich protestierst und sagst, nee, Stolz, das ist nicht mein Thema, dann bitte ich dich, lass dich mal auf diesen Gedanken ein. Und vielleicht sagst du ja so in 25 Minuten, ja, okay, vielleicht doch, Stolz, könnte doch ein Thema von mir sein. Ich glaube, von allen Gefahren, die unser Herz besetzen können, die unser Herz krank machen können, ist uns die Gefahr Stolz am wenigsten bewusst. Und was uns vielleicht auch nicht bewusst ist, dass Stolz die größte Gefahr ist. Die größte Gefahr für uns und für unser Herz. C.S. Lewis, der schreibt weiter, nach Auffassung der großen Kirchenväter ist der Hochmut, ist der Stolz die schlimmste aller Sünden. Das Böse an sich, Unkeuschheit, Jähzorn, Habgier, Trunksucht und Ähnliches, sagt er, sind im Vergleich dazu Mückenstiche. Der Stolz brachte Satan zu Fall. Der Stolz ist die Quelle aller Sünde. Er ist Ausdruck völliger Gottferne. Und ich finde, da haut einer rein. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann denke ich, ja, das ist voll biblisch. Denn Gott macht klar, ich verabscheue Stolz und Hochmut. Unrechtes Tun und lügnerisches Reden. Stolz, Hochmut und Gott, das passt nicht zusammen. Im Buch der Sprüche, da heißt es, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Und deswegen geht Gott auch aktiv gegen Stolz vor. Im Psalm 18 heißt es, denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Ich denke, es ist wichtig, klar zu haben, von was für einem Stolz hier die Rede ist. In der Psychologie, da unterscheidet man zwischen authentischem Stolz und hubristischem Stolz. Authentischer Stolz, das meint eine gesunde Selbstachtung. Da, wo ich mich freue über das, was ich zustande gebracht, geleistet habe. So mit einem ganz gesunden Selbstbewusstsein, auch einem gesunden Selbstwert. Ich habe die Prüfung, die schwere Prüfung bestanden und ich sage mir, hey, gut gemacht. Ich bin ein Gesprächsthema endlich angegangen und ich bin da stolz drauf. Das ist authentischer Stolz. Und dieser authentische Stolz wurde bei einigen ihrer Kindheit schon madig gemacht, aus Angst davor, dass dieser Stolz entstehen könnte, den wir hubristischen Stolz nennen. Da, wo ich mich anderen überlegen fühle. Da, wo so Arroganz aufkommt, Hochmut. Da, wo Selbstüberschätzung reinkommt, Hybris, Überheblichkeit. Und um diesen Stolz geht's heute, geht's in der Bibel. Und ich möchte euch das einfach jetzt mal deutlich machen, was ich damit meine. Also ich bin überheblich. Das heißt, ich überhebe mich über andere. Ich vergleiche mich mit anderen und dabei schaue ich auf andere herab. Also ich bin nicht stolz, weil ich intelligent bin. Ich bin auch nicht stolz, weil ich erfolgreich bin, sondern ich bin stolz, weil ich intelligenter bin, weil ich erfolgreicher bin, weil ich schöner bin, weil ich reicher bin, weil ich besser bin als du, weil ich's besser weiß. Die Spezies begegnet mir sehr oft und ich kenne sie in mir, weil ich's besser weiß. Und ich schaue auf andere herab. Ich weiß nicht, kennst du diesen Blick so auf andere herab? Ich schon. Du auch? Ich sage jetzt nicht, dann stell dich einfach mal auf deinen Stuhl. Aber warum eigentlich nicht? Experimentierfreude ist ein Wert unserer Gemeinde. So steht es jedenfalls da. Wie wär's? Fühl dich mal frei und stell dich einfach mal auf deinen Stuhl. Denk jetzt nicht, was die anderen denken. Vielleicht guckst du mal auf deine Schuhe. Aber stell dich doch einfach mal hin, weil mir hilft das. Diese äußerliche Haltung hilft mir, um mir innerlich darüber zu bewusst zu werden, wie oft ich über andere herabschaue. Und so schaue ich auf andere herab und höre dann, wie Jesus eine Geschichte erzählt.
Lukas 18, Vers 9. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten.
In einer anderen Übersetzung heißt es, Jesus wandte sich damit besonders an die, die auf andere herabsehen. Also eine Geschichte für alle auf dem Stuhl.
Lukas 18, die Verse 10 bis 14. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigem Menschen meine Schuld. Ich sage euch, Der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Ja, ich denke, wenn ich das so höre, dann ist es besser, wieder von meinem Stuhl runterzukommen und mir klar zu haben, das sind zwei auf dem Weg zum Beten. Ein Zolleinnehmer und ein Pharisäer. Und dieser Pharisäer, ich finde, das ist der Traum jeder Gemeindeleitung. Dieser Pharisäer, der nimmt seinen Glauben ernst. Er richtet sich nach Gottes Geboten. Er sucht die Gemeinschaft mit Gott in den Gottesdiensten. Er hält sich fern von schlechter Gesellschaft. Er hängt nicht mit denen rum, die sich nur volllaufen lassen. Er gibt sich nicht mit Leuten ab, die nur schlüpfrige Witze erzählen. Er ist auch ein großzügiger Spender. Er gibt mehr als das, was er müsste. Und er betet. Er betet, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger. Ich bin kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche. Und ich gebe von meinem Zehnten ab, von all meinen Einkünften. Und ich denke, das Gebet, das könnte so weitergehen. Ich habe mir nicht solche Ausrutscher erlaubt wie andere. Herr, du weißt schon, wie die, von der ich letzte Woche da gehört habe. Herr, ich bin gläubig, anders als so viele. Und ich habe meinen Glauben nicht verloren wie die, Herr. Herr, du weißt schon, wen ich meine. Und Herr, ich danke dir für diese tolle Gemeinde. Danke, dass wir hier in der Gemeinde nicht solche Zustände haben wie die Gemeinde da. Herr, du weißt schon, welche Gemeinde ich meine. Danke, dass unsere Gemeinde nicht so ist wie andere Gemeinden. Und Herr, danke, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Amen. Ein schönes Gebet, oder? Also im Ernst, da dreht sich einer ganz schön um sich. Ich hab's drauf. Und um sich noch besser zu machen, fährt dieser Pharisäer 2 Taktiken. Taktik 1, er wertet andere ab. Ich werte den anderen ab, um selbst groß zu erscheinen. Ich profiliere mich auf Kosten anderer. Ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Klar, ich bin nicht perfekt, aber im Vergleich, wenn ich da so mich mal umschaue, bin ich doch schon gut. Ja, ich läster da auch mal ab, ich ziehe auch mal über andere her, aber es fühlt sich einfach gut an. Weil ich möchte einfach auch gut dastehen. Und wer will das nicht? Gut dastehen vor anderen und vor sich selbst. Und nachdem der Pharisäer gesagt hat, wie er nicht ist, Taktik 1, kommt Taktik 2. Er wertet sich auf. Er macht klar, wie toll er ist. Wie exzellent seine religiöse Performance ist. Und wenn ich das so höre, dann denke ich, der wird irgendwie schon von sich selbst ziemlich beeindruckt sein. Denn er tut so viel mehr, als verlangt ist. Laut der Schrift soll er einmal im Jahr fasten, an Yom Kippur. Aber er fastet 2-mal die Woche. Also 104-mal im Jahr. Und dieser Pharisäer, der schaut voll Stolz auf sich, er schaut auf andere herab, aber eines tut er nicht. Er schaut nicht nach oben. C.S. Lewis schreibt, ein stolzer Mann schaut immer auf Dinge und Menschen herab. Und natürlich, solange du nach unten schaust, kannst du nicht sehen, was über dir ist. Und das ist das Problem mit dem Stolz. Darum ist dieser Stolz so gefährlich. Darum ist er die Ursünde überhaupt. Denn Satan konnte es einfach nicht ertragen, dass Gott über ihm steht. Dass er zu Gott aufschauen muss. Das konnte er nicht ertragen und darum lehnte er sich gegen Gott auf. Und dann verführt er die ersten Menschen auch dazu. Sie wollen ebenfalls sein wie Gott. Und Satan lässt viele Dinge zu, die voll gut sind. Er lässt zu, dass Menschen hilfsbereit sind. Satan lässt zu, dass Menschen sich in der Gemeinde engagieren, dass sie sozial sind, umweltbewusst sind. Er lässt auch zu, dass Menschen treu zu ihrer Entscheidung, die sie einmal getroffen haben, stehen. Und er lässt noch vieles, vieles mehr zu, wenn sie nur stolz drauf sind. Wenn sie nur stolz auf sich sind, dann hat er sein eigentliches Ziel erreicht. Gott will natürlich auch all das Gute. Aber er will, dass die Menschen dabei klar haben, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Darum beten wir beim Essen, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Dafür danken wir dir. Also ich könnte auch sagen, ich danke dir für nichts, Gott, weil das Gemüse, das habe ich geschnibbelt, das Steak, das habe ich gebraten, bezahlt habe ich es auch, den Tisch habe ich auch gedeckt, das habe ich alles alleine geschaffen. Und so könnte ich auch nicht nur beim Essen denken. Wie war das eben, die Prüfung, die schwere Prüfung, die habe ich alleine geschafft. Da wurde mir nichts geschenkt. Aus authentischem Stolz kann hubristischer Stolz werden und ich fange an, mir nur noch selbst auf die Schulter zu klopfen. Ich bin das Gesprächsthema endlich angegangen und da hat mir niemand geholfen. Warum soll ich da Gott danken? Für alle Mathematikfreunde, die Gleichung heißt, Stolz, hubristischer Stolz ist Leistung minus Gott. Leistung minus Gott ist Stolz. Doch wenn du dir mal so vorstellst, was Gott sich dabei so denkt. Du hast es allein geschafft. Ah ja, interessant. Und wer hat dir dein Gehirn gegeben? Von wem hast du deinen Körper? Wer hat dir die Familie geschenkt, in der du groß wurdest? Okay, vielleicht denkst du, da war jetzt auch nicht alles perfekt, aber stell dir mal vor, deine Mutter wäre eine drogenabhängige Prostituierte auf dem Straßenstrich gewesen. Wie hätte sich dein Leben dann entwickelt? Und wie genau hast du entschieden, in diesem Land geboren zu werden? Auf was sind wir alles irgendwie so gefühlt stolz und bilden uns was drauf ein? Ich denke, wenn wir das anschauen, dann merken wir vielleicht, wie uns dieses Denken von Gott wegtreibt und wie gefährlich dieses Denken ist. Und Satan freut sich. Er lässt sogar zu, dass jemand geistliche Erfahrungen macht. Denn wer was Besonderes mit Gott erlebt und dann merkt, dass andere diese besondere Erfahrung mit Gott fremd ist, der steht immer in der Gefahr zu meinen, er sei schon eine Stufe weiter oder höher als die anderen. Da kommt so ein geistlicher Stolz auf. Das ist geistlich gesehen zwar ziemlich unreif, aber man fühlt sich besser. Man fühlt sich geistlicher. Und ich denke, wir sind immer wieder gerufen, die Geister zu unterscheiden, auch gerade bei geistlichen Erfahrungen. Jemand sagte mal, weißt du, was mich an den Christen am meisten stört? Dass sie meinen, sie seien besser. Aber eigentlich haben Christen doch am wenigsten Grund, herablassend zu sein. Denn Paulus macht klar, durch Gnade bin ich, was ich bin. Jesus erzählt uns die Geschichte eines Pharisäers und eines Zolleinnehmers und er erzählt uns von der größten Gefahr unseres Herzens. Denn so ist unser Betriebssystem eingerichtet, dass wir auf uns stolz sein möchten. Timothy Keller behauptet, die Grundeinstellung des menschlichen Herzens ist Werkgerechtigkeit. Wir wollen es ganz alleine machen. Wir wollen es selber schaffen. Das Pharisäergen steckt in unserem religiösen Genom. Unser Herz ist auf Werkgerechtigkeit eingestellt. Natürlich, im Kopf habe ich das vielleicht klar, habe ich schon oft gehört. Jesus nimmt mich an. Er nimmt mich so an, wie ich bin. Er liebt mich. Er schenkt mir seine Gnade und darum will ich auch ein gutes Leben führen. Aber mein Herz, mein Innerstes funktioniert nach einem anderen Prinzip. Ich führe ein ethisch gutes Leben und deswegen nimmt mich Jesus an. Von wegen durch Gnade bin ich, was ich bin. Und das steckt tief in uns drin. Unser Herz sagt, ich bin lieber schon so ein Pharisäer. Also einer, der von Gott schon ein bisschen Belohnung erwarten darf. Vielleicht denkst du die ganze Zeit schon, so bin ich nicht. Also ich bin nicht stolz. Also ich denke nicht so von mir. Also ich bin nichts Besonderes. Ich kann auch nichts Besonderes wie die anderen. Ich kriege eigentlich gar nicht so richtig gebacken. Aber merkst du was? Auch hier dreht sich viel ums Ich. Wenn ich mich minderwertig fühle, kann ich mich auch um mich selbst drehen. Ich komme hier so rein und sehe die ganzen Leute und denke, was die jetzt wohl alle über mich denken. Irgendwie gefühlt schauen die mich alle an. Bin ich auch richtig angezogen? Sehe ich auch richtig aus? Und die zwei da tuscheln die jetzt gerade über mich? So habe ich oft lange Jahre in meiner Jugend gedacht. Bis mal mir jemand gesagt hat, Matthias, wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass du so wichtig bist, dass alle jetzt auf dich schauen? Dass sich alles um dich dreht? Das hat mir sehr geholfen. Und wenn ich mich selbst klein mache, wenn ich sage, ich krieg nichts hin, ich kann nichts, kann es nicht sein, dass da auch ziemlich Stolz drin liegt? Dass sich da so ein gekränkter Stolz zeigt? Denn ich will es selbst hinkriegen. Ich will es selber schaffen. Ich will es selbst können. Und wenn ich mich so minderwertig fühle, dann schaue ich wie der Pharisäer auf mich und ich schaue auf die anderen. Ich schaue aber nicht auf Gott. Sehe ich auf Gott? Sehe ich, was Gott in mich hineingelegt hat? Habe ich klar, wer ich in Gottes Augen bin? Hast du das klar? Stolz kann sich perfekt tarnen. Als Minderwertigkeitsgefühl, auch als Verletzung, so als verletzter Stolz. Stolz kann sich sogar als Demut tarnen, als falsche Bescheidenheit. Vor kurzem dachte ich, ey, wie cool. Jetzt habe ich es in dem Gespräch geschafft, mich ganz zurückzunehmen. Ich habe die ganze Zeit nichts von mir erzählt und mal ehrlich, wer kann das noch? Also die Leute reden doch immer nur mich, aber ich habe mich zurückgenommen. Ich habe einfach nur zugehört. In Sachen Demut, da macht mir keiner so schnell was vor. Also Demut ist mein ganzer Stolz und schwupps bin ich wieder auf dem Stuhl und schau auf andere herab. Und ich fühle mich nicht nur gut, ich fühle mich besser. Besser als andere. Besser als der da. Aber der da, sagt Jesus, der geht gerechtfertigt nach Hause. Gott erbarme dich, das ist alles, was der da noch über die Lippen bringt. Der Zolleinnehmer, der weiß, wie es um sein Herz steht. Und er sagt, ich brauche dich, Gott. Und er macht Schluss mit der ganzen Selbstdarstellung. Mit dieser ganzen Bühnenshow. Wenn wir unser Leben anschauen, es gleicht doch oft einer Bühne. Wir Schauspielern auf der Jobbühne, auf der Angehörigen-, Familienbühne, auf der Gemeindebühne. Und das sieht dann ja auch alles ganz toll aus, aber es gibt halt auch einen Backstage-Bereich. Und die Frage ist, lässt du da jemanden reinschauen? Oder verbergen wir das lieber hinter so einer großen Fassade? In seiner Auseinandersetzung mit den Pharisäern, da kritisiert Jesus heftigst deren Außenfassade. Er sagt, weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber drinnen sind Totengebeine und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. Jesus ist jemand, der gerne hinter die Kulissen schaut, so in den Backstage-Bereich rein, in dein Herz. Und Jesus möchte Gemeinde mit Menschen bauen, die sich nicht mehr verstecken wollen, sondern die ehrlich werden. Ehrlich zu sich, zu ihm und auch zueinander. Menschen, die klar haben, ich brauche dich. Ich brauche dich, Gott. Denn der Satz kommt dem Pharisäer nicht über die Lippen. In seinem Gebet gibt es kein Bitte gib mir, Herr, bitte hilf mir. Und da gibt es auch kein Herr, bitte vergib mir. Da ist nichts davon zu finden. Der Pharisäer, der steht gefühlt mit vollen Händen vor Gott. Die Hände des Zolleinnehmers, die sind leer. Er weiß, dass er komplett auf Gott angewiesen ist. Und Jesus sagt am Ende der Geschichte, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Es ist so, entweder sieht Gott dich als gerecht an oder du tust das selbst. Entweder rechtfertigt dich Gott oder du machst es selbst. Aber beides zusammen, das funktioniert nicht. Das geht nicht zusammen. Entweder erhöhst du dich selbst und Gott wird dich irgendwann erniedrigen, oder du erniedrigst dich selbst und er wird dich erhöhen. Und erniedrigen heißt eben nicht, dass du dich schlecht machst, dass du schlecht über dich denkst. Erniedrigen meint, dass du gar nicht so viel über dich denkst. Dass du gar nicht so viel um dich selbst kreist. Erniedrigen heißt für mich, dass ich mir immer wieder sage, Matthias, nimm dich nicht so wichtig. Matthias, nimm dich nicht so wichtig. Erniedrigen heißt, ich habe den Mut, die eigene Wahrheit anzuschauen. Und ich erkenne diesen Stolz in meinem Herzen. Erniedrigen meint, mein Herz kommt in so eine tiefe Ehrlichkeit hinein. Erniedrigen meint, ich schaue auf Gott, ich bete ihn an, ich gehe vor ihm auf die Knie, im Geist, im Herzen. Und mir persönlich hilft es, wenn ich das mit dem Körper mache. Wie es im Psalm 95 heißt, kommt, wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Dass ich mir so klar mache, wer er ist und wer ich bin. Er ist der Schöpfer. Ich bin sein Geschöpf. Erniedrigen meint, ich schaue auf Jesus, auf sein Leben, wie er sich erniedrigt hat, wie er Mensch geworden ist, wie er sich erniedrigt hat, am Kreuz für mich aus Liebe zu mir gestorben ist. Erniedrigen. Das meint auch, ich schließe Frieden. Ich schließe Frieden mit der Gnade und gebe dieser Gnade Raum. Weil ich weiß, Ich bin auf sie angewiesen. Ich lebe aus ihr. Und darum möchte ich beten. Ich möchte dazu knien. Weil diese äußerliche Haltung mir hilft, eine innerliche Haltung zu finden, der Anbetung. Und vielleicht möchtest du es auch mal probieren. Wie gesagt, wir sind experimentierfreudig. Fühl dich frei. Vielleicht auch jetzt das Gebet und die Zeit der Anbetung danach äußerlich im Knien zu gestalten. Jesus, ich brauche dich. Meine Hände sind leer, aber mein Herz ist so voll Stolz. Da ist so viel Überheblichkeit. Herr, ich bitte dich, vergib mir. Ich möchte nicht auf andere herabschauen, über sie lästern. Ich möchte sie wertschätzen. Bitte, Herr, hilf mir dabei. Und wie David bete ich, Jesus, erkenn mein Herz. Erschaff in mir ein reines Herz. Herr Jesus, ich bitte dich, reinige mein Herz. Verändere die Grundeinstellung meines Herzens. Zieh in mein Herz ein mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit, mit deinem Frieden. Jesus, ich brauche dich. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.